Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carbon und Laktat der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Heute ist der 9. Dezember und ich bin euer Redakteur Lars Wiechert und mir gegenüber sitzt
Jan Grüneberg.
Moin moin, das war jetzt eine schwierige Geburt. Drei Ansätze, beim dritten Mal hat es geklappt, heißt ja auch irgendwie so, alle guten Dinge sind drei. Zwei Versprecher oder ein Versprecher, ein Lacher auf jeden Fall gut reingekommen. Wir sind gut drauf, oder
Jan? Die Hörerinnen und Hörer haben es zum Glück nicht gehört. Also
wir haben es hier gekonnt rausgeschnitten, aber wir hatten auf jeden Fall schon mal unseren Spaß. Jo, große Schritte Richtung Weihnachten. Die vorweihnachtliche Zeit ist da, auch wenn ich aus dem Fenster gucke und es eher ordentlich regnet, anstatt schneit. Und beim Profi...
Heute kann es regnen.
Das mit dem Geburtstag, das hatten wir schon vor 1,5 Wochen oder vor 2 Wochen. Es ist auf jeden Fall so, nicht nur die großen Schritte Richtung Weihnachten haben wir unter uns oder nehmen wir aktuell, sondern auch die großen Schritte Richtung Saisonende. Die Profis lechzen wahrscheinlich auch gerade noch so ein bisschen. Das letzte Quäntchen der Leistungsfähigkeit wird irgendwie noch versucht rauszuholen. Man erkennt es auch so ein bisschen bei einigen Instagram-Posts oder wenn man da so einigen Leuten Profis folgt, dass es da auf jeden Fall so... Ja. Der Tenor ist, die Saison ist extrem lang.
Ja, unser Kollege Bengt hat auch jetzt im Vorfeld zu den Qatar T100, die jetzt das letzte große Profirennen der Saison sind, worüber wir gleich noch ausführlich sprechen werden, mit Mika Not gesprochen. Und der meinte auch so, ja, jetzt im Dezember merkt man schon so Kopf und Körper, geht so beide ein bisschen die Energie aus.
Ja, ich finde... Körper ist so die eine Sache, aber der Kopf ist auf jeden Fall so die andere. Ich hatte auch einmal eine Ruderweltmeisterschaft erst im November. Und da war es für mich auch so, normalerweise ist es erst immer, oder sind die Ruderweltmeisterschaften immer so in Richtung Ende der Schulsommerferien. Und da war es dann wirklich so Ende oder Mitte November, wo ich gedacht habe, so, normalerweise fange ich jetzt mit dem Training wieder an, um mich auf die kommende Saison vorzubereiten und hatte schon ein ordentliches Loch. Und habe dann aber erst meinen Höhepunkt. Ich finde, das ist schon echt eine große Herausforderung. Und wenn man sich eben auch so die Profiathleten anguckt, wie du eben sagst, wir gucken auf jeden Fall noch zum T100-Finale. Da sind schon echt einige dabei, die ordentlich Rennen in den Knochen haben.
Ja, vor allem die Saisons. Also wir hatten es ja schon im vergangenen Jahr, wo ja dann noch zwei große Rennen im Dezember waren. Einmal die 73 WM in Neuseeland und dann noch das T100-Finale. Dieses Jahr ist es nur das T100-Finale, aber früher gingen die Saisons von Mai bis Oktober. Und jetzt gehen die Saisons von März bis Dezember. Also da sind einfach nochmal 4 Monate dazugekommen. Ja. Das ist schon krass.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch zum Beispiel Maarten van Riel war so einer, wo man schon, fand ich, so ein bisschen gemerkt hat, okay, die Saison könnte zu Ende sein. Aber er ist, glaube ich, auch so ein bisschen auf dem Kurs Wiedergutmachung, nachdem es beim letzten T100-Rennen nicht ganz so funktioniert hat für ihn, wie er es erhofft hat. Auf jeden Fall hat er so
richtig... Selbstverschuldet oder nicht?
Das lassen wir so stehen. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass er eine Motivation von seinem Sponsor Trek bekommen hat. Ein neues Rad. Sieht auf jeden Fall sehr schnittig aus.
Das nimmt man dann immer gerne.
Absolut. Aber bevor wir komplett in den Rückblick, in die Vorschau und in alle weiteren Diskussionen reinstarten, starten wir erstmal in die Werbung.
Diese Folge von Carbon und Laktat wird euch präsentiert von unserem Partner Feelslike, genauer gesagt vom Feelslike Muscle Complex. Das ist ein Komplex aus 31 Wirkstoffen, den man sich einfach nach dem Training auf die beanspruchte Muskulatur aufträgt. Das sind natürlich im Triathlon meistens die Beine und er sorgt dafür, dass die Muskulatur wieder frisch und locker wird, ganz schnell nach dem Auftragen. Und das können viele bestätigen, vor allem die deutsche Fußballnationalmannschaft, Topclubs wie Bayern oder Real Madrid oder auch Triathleten wie Patrick Lange und Jan Stratmann, die den Muscle-Komplex von Feelslike benutzen. Warum funktioniert das so gut? Feelslike setzt auf eine Wirkung über das Nervensystem der Haut und verzichtet komplett auf Füllstoffe. Das heißt, der Komplex besteht aus 100% Wirkstoffen. In den anderen meisten Produkten sind das tatsächlich bis zu 80-90% Wasser oder Alkohol, die da drin sind. Und das macht halt einen riesigen Unterschied. Das Praktische ist, die Anwendung dauert keine Minute, einfach auftragen und über das Nervensystem der Haut werden gezielt Regenerationsprozesse angestoßen. Mit unserem Code CL10 bekommt ihr auf www.feelslike.sport einen Preisvorteil von 10% und das Ganze ist komplett risikofrei, denn Feelslike bietet eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Alles weitere dazu in den Shownotes.
Fangen wir an mit dem Rennen, was wahrscheinlich am längsten, oder nicht wahrscheinlich, mit dem Rennen, was am längsten zurückliegt. Und zwar mit einem Rennen, wo wirklich nicht viele am Start waren. Der Ironman 73 Bahrain. Gefühlt, wir hatten es beim letzten Podcast schon gesagt, so ein bisschen die Vereinsmeisterschaften vom Bahrain Endurance Team. Bei den Frauen sind 4 Athletinnen ins Ziel gekommen, bei den Männern 8. Valentin Werns musste leider aussteigen, das wäre der 9. gewesen. Ja, der Bahrain oder da die Gegend ist auf jeden Fall für richtig schnelle Rennen bekannt. Da waren schon einige, ja, Rekordzeiten, je nachdem, wie man es auch immer einordnen möchte, aber wurden schon einige Rekordzeiten gelaufen, ins Ziel gebracht. Und so auch dieses Mal von Georgia Taylor Brown.
Jawohl, eine neue Weltbestzeit über die Mitteldistanz, die ja immer nicht so viel Anerkennung findet irgendwie, finde ich. Im vergangenen Jahr ist es ja auch schon Solveig Løfstedt gelungen. Beim 73 Warschau, jetzt war Georgia Taylor Brown nochmal schneller, 3:51.19 hat sie gebraucht für die insgesamt 70,3 Meilen. Routiniertes Rennen von ihr, würde ich sagen. Also mit der Spitzengruppe aus dem Wasser gekommen, schnellsten Bikesplit, schnellsten Laufsplit.
Ja, also.
Deckel drauf.
Deckel drauf, genau. Ich finde es immer so ein bisschen schwer, hier irgendwie von Weltbestzeiten zu reden. Der Kurs in Bahrain war auch ein bisschen kürzer. Ist ja auch, oder war er auch schon mal, wo da andere Weltbestzeiten gelaufen worden sind, ist dann halt immer die Frage, inwiefern da von Weltbestzeit gesprochen
wird. Dann
ist
es eine Ironman-Weltbestzeit.
Ironman-Bestzeit, Ironman 73-Bestzeit. Ja. Wobei, das war es ja auch in Warschau. Ja, egal wie, ist es auf jeden Fall eine extrem schnelle Zeit, ziemlich im Rahmen der Prozentwerte, die eben die Strecke abweichen darf. Und Georgia Taylor Brown hat einfach gezeigt, dass es eben dann doch funktioniert auf der Mitteldistanz. Und da darf man gespannt sein, wie es dann in Richtung des T100-Finales geht, wo sie ja auch am Start sein wird. Ja.
So ist es. Letzter großer Test vor Katar. Läuft ja ganz gut. Wir hatten immer so bei den Kurzdistanzen, haben wir schon viel über das Radfahren gesprochen auf der Mitteldistanz. Da hat sie auf jeden Fall jetzt nochmal richtig große Schritte gemacht. War ja auch schon bei ihrem letzten Auftritt beim Laguna Poque Triathlon sehr gut mit dabei, auch da in allen drei Disziplinen den schnellsten Split und davor auch bei den Dubai T100 nicht viel langsamer gewesen als Julie Deron und Kate Wolf an der Spitze, also da macht sie auf jeden Fall gute Fortschritte und ja, jetzt, du hast es schon angesprochen, das Feld war jetzt nicht mega groß, bei den Frauen hatten wir nur 4 Finisherinnen, ein Slot gab es, den hat sie sich auch noch geschnappt. Und genau, mal schauen, was dann da in Katar geht am Freitag.
Ja, ich finde nicht nur, dass sie jetzt irgendwie beim Bikesplit so ganz gut dastand. Ich meine, Nathalie van Corveden und Inje Lee waren ja die beiden anderen Athletinnen, die da komplett in ihrem Kreis waren. Sind auch alle drei ziemlich eng zusammen gewesen, hat sich minimal abgesetzt, oder minimal schneller gefahren. Aber es zeigt auch einfach, dass nach so einem schnellen Radsplit sie jetzt auch in der Lage war, hinten rauf zu laufen. Mhm. India Lee ist ja jetzt auch nicht als extrem schlechte Läuferin bekannt.
Oder nicht als schlechte Radfahrerin.
Und auch nicht als schlechte Radfahrerin, ne? Genau, muss man beides so festhalten. Und jetzt mit einer 1:16:11 im Gegensatz zu einer 1:18:31 beziehungsweise 1:21:30 ist es auf jeden Fall so, dass Georgia Taylor Brown jetzt halt da schon mal gezeigt hat, dass es auch dann mit der dritten Disziplin funktioniert, wenn das Radfahren auch schnell ist. Das ist, glaube ich, so der Punkt, den sie da irgendwie mitnehmen muss, weil es war, wie du sagst, entweder so das Radfahren oder das Laufen hinten raus, was bei den letzten Rennen dann manchmal nicht ganz so gepasst hat. Und wenn sie sich da stabilisiert, ist es ja auf jeden Fall, ja, vielleicht so ein ziemlich gutes Learning zum Ende der Saison, sodass sie da in Richtung Saison 2026 gut was mitnehmen kann.
Bei den Männern hat ihr Lebensgefährte gewonnen. Wie schon im vergangenen Jahr haben sie sich wieder den Doppelsieg geschnappt, Vincent Louis. Ist siegreich gewesen vor Vasco Villasa und Peter Hemerick. Auch da wieder ein solides Rennen von ihm. Also schnellster Shrimp-Split in der Spitzengruppe auf dem Rad gewesen, obwohl Peter Hemerick sich noch ein bisschen abgesetzt hat, so eine gute Minute. Aber dann auch den schnellsten Laufsplit, 3:29, also auch da wieder eine richtig schnelle Zeit.
Und kann man auf jeden Fall so festhalten, war so das Rennen. Ja, nicht viele Starter, auch insgesamt gefühlt nicht ganz so groß Beachtung gefunden, fand ich im Rahmen des Wochenendes. Aber ja, auf jeden Fall 2 gute Zeiten abgeliefert. Für Vasco Villaca natürlich auch so die erste Mitteldistanz, vielleicht auch jemand, der längerfristig von der Kurzdistanz auch rüberwechseln wird. bringt da auch eine sehr gute Geschwindigkeit mit. Hat er ja auch gezeigt, dass er da beim Schwimmen und Radfahren ziemlich gut mithalten kann. Nur, dass Vincent Louis jetzt gut 1,5 Minuten noch schneller war beim Laufen. Ja, können wir einfach so festhalten.
Dann gehen wir weiter nach Australien, wenn wir schon mal da in der Nähe sind.
Genau, können wir die Flugroute einfach fortsetzen. Das klingt gut. Ja, Ironman, wir hatten so ein bisschen darüber gesprochen, Ironman Western Australia hatten wir so ein bisschen gehofft, dass es eventuell, oder was heißt gehofft, wir hatten ja darüber erzählt, dass es auch das Comeback-Rennen auf der Langdistanz von Fenella Langridge werden kann, nachdem sie ihr Debüt wieder auf der Mitteldistanz oder bei den T100 gegeben hat, da ja. Eigentlich erstmal ganz gut reingestartet ist und insgesamt, wenn man sich so ihren Social-Media-Verlauf angeguckt hat, auch recht zuversichtlich war, lange unten in Australien eh schon trainiert hat und da jetzt aber leider ja, das Rennen nicht ganz so verlief, wie sie es gehofft hatte oder die letzten paar Tage der Vorbereitung, die Rennwoche.
Genau, am Mittwoch vor dem Rennen hatte sie nämlich einen Radunfall und hat da, glaube ich, ein paar Tage im Krankenhaus verbracht. Wurde einmal ordentlich durchgecheckt. Es sah sehr dramatisch aus auf den Bildern, die sie so gepostet hat bei Instagram. Ich glaube, die ganze vordere Hälfte ihres Rads war zerstört und musste nochmal neu gemacht werden. Und dementsprechend war dann auch ihr Rennverlauf. Also das Schwimmen hat sie noch ganz gut durchgezogen, ist da auch mit der Spitze aus dem Wasser gekommen, so wie man das ja von ihr kennt, und musste dann das Rennen auf dem Rad dann hinterher aufgeben, weil es einfach nicht mehr ging.
Ja, echt bitter. Also nach so einem Jahr und nach so einem Verlauf, dass sie dann so kurz vorm Rennen dann ausgebremst wird, eigentlich auch bei einem Rennen, wo sie echt gute Chancen hatte, sich zu qualifizieren. Dadurch, dass es ja auch die asiatisch-pazifischen Meisterschaften waren, gab es ja 4 Plätze. Das heißt, sie war da eigentlich voll mit in diesem ganzen Schwung. Auf jeden Fall einen Quali-Platz, einen frühen für Hawaii zu holen. Musste jetzt dem eben, ja, erstmal einen Korb geben und hoffen, dass sie da im kommenden Jahr irgendwie ein Rennen findet, was ihr passt und sie da den, ja, nicht nur die mentale Härte, sondern auch einfach wieder diesen ganzen Schwung mitbekommt, um sich da zu qualifizieren. Letztendlich qualifiziert haben sich Kate Curran, Charlotte McShane, Anne-Sophie Pierre und Lotte Wilms. Lotte Wilms hat auch das Rennen gewonnen. Starke Leistung, auch wirklich mit einem richtig deutlichen Vorsprung, muss man sagen. Aber wenn man da einmal auf die Britin guckt, Kate Curran, die Zweite wurde, hat ja einen ähnlichen, oder was heißt ähnlichen Unfall, aber sie hatte ja im Mai auf jeden Fall auch einen richtig harten Autounfall, wo sie auch vom Auto übersehen wurde beim Radfahren. Und da war es auf jeden Fall so, dass sie mit Knochenbrüchen und allem Möglichen davon gekommen ist und erstmal wieder richtig, ja, auch eine richtig lange Reha-Zeit hatte, im Krankenhaus war. Und da es echt lange gedauert hat, dass sie wieder zurückgekommen ist und im Oktober erst ihren ersten Saisonstart dann hatte.
Ja, also sie stand auch zwischenzeitlich mal auf so ein paar T100-Startlisten. Ich glaube, in London war sie auch eigentlich erst gemeldet und musste dann ja immer dann noch zurückziehen, weil sie noch nicht einfach bereit war. Und du sagst es, im Oktober ist sie dann das erste Mal wieder gestartet beim 73 Portugal, ist da Zweite geworden und jetzt wieder der zweite Platz und diesmal über die Langdistanz, also den Slot noch mitgenommen. Ich glaube, dann kann man doch noch so ein versöhnliches Ende irgendwie, hat man dann noch gefunden für das Jahr.
Nee, absolut, vor allem bei ihrer Premiere, bei ihrer Langdistanz-Premiere kann sie da mehr als glücklich sein. Ist der 4. Podestplatz ihrer Karriere, dann gleich mit dem 2. Platz in Richtung Hawaii sozusagen geblickt, hat sie auf jeden Fall richtig stark gemacht und das Rennen verlief ja auch schon so zu ihren Gunsten. Sie ist auf jeden Fall schon gut geschwommen, war 6. beste Athletin. Nur knapp 2 Minuten oder 2,5 Minuten hinter Lotte Wilms, die ja auf jeden Fall für echt ein schnelles Schwimmen bekannt ist. Und dann war es so, dass sie halt beim Radfahren schon gegenüber Lotte Wilms so das Nachsehen hatte. Aber
das hatten alle anderen auch. Also Elswisser hatte den 2. schnellsten Bikesplit mit 10 Minuten Rückstand.
Und das finde ich krass, weil ich meine, gut, Elswisser hat im Vorhinein bekannt gegeben, dass sie ihren letzten Saison oder ihren letzten Karrierestart hat, beendet ihre Karriere jetzt nach dem Rennen. Aber Elswisser ist ja auf jeden Fall eigentlich auch für ein richtig starkes Radfahren bekannt. Natürlich kann man dann irgendwie auslegen, naja, sie ist so diejenige gewesen, die ihre Karriere beendet, wer weiß, wie sie da trainiert hat, aber selbst eine Annalise Siffert hatte nur die sechs schnellste Zeit und war da mit einer 4 Stunden 44 auch deutlich langsamer als Lotte Wilms mit 4,29. Also Lotte Wilms hat wirklich gerade in der Schwimm-Rad-Kombination da alles rausgeholt, was an dem Tag wahrscheinlich irgendwie ging, und dann beim Laufen halt eine 3,07 hinten raufgelaufen.
Ja.
Das war jetzt die 5 schnellste Zeit, aber selbst gegenüber der schnellsten Athletin waren es dann irgendwie nur knapp 6 Minuten, was sie verloren hat. Und damit ist Anne-Sophie Pierre zum Beispiel noch auf den 3. Platz gelaufen. Also das war auf jeden Fall eine ziemlich runde Sache.
Das ist bei den Männern auch ein sehr spannendes Debüt. Cameron Mayne hat sein Langdistanzdebüt gegeben und gleich das Rennen gewonnen, auch mit einer richtig schnellen Zeit, 7 Stunden 38,26. Auch da schnellster Schwimmsplit, schnellster Laufsplit, 2 Stunden 43 ist er gelaufen. Und auch ja beim Radfahren so an der Spitze mit dran gewesen, hatte dann nur eine Minute auf Nick Thompson verloren, der den schnellsten Radsplit hatte. Caleb Noble ist Zweiter geworden und Junpei Furuya aus Japan, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gehört. Dritter geworden, Nick Thompson eben angesprochen, ist Vierter geworden. Genau, also das die Slotvergabe soweit bei den Männern und ja, für Cameron Mayne, wie gesagt, die Langdistanzpremiere. Ich glaube, so kann man schon mal einen Einstieg feiern, nachdem er ja auch eine sehr enttäuschende 73-WM hatte, wo er nur 37. geworden ist, jetzt trotzdem noch den zweiten Saisonsieg abgeholt.
Ja, richtig stark. Vor allem, ich meine, Nick Thompson hat jetzt noch als Vierter die Qualifikation geholt für Hawaii. Dennoch hätte ich, glaube ich, gedacht, dass er da auf jeden Fall mehr für sich selbst ausgerechnet hat. Mit dem 7. Platz bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza ja abgereist, damit für eine große Überraschung gesorgt. Hätte ich jetzt schon gedacht, dass er so derjenige ist, der da sich wesentlich mehr ausmalt. Aber läuferisch hat es bei ihm halt so ein bisschen gegenüber den anderen nicht ganz gepasst. 2,50 letztendlich für den Marathon. Cameron Mayne mit einer 2,43,57. Also da schon echt in so einem Bereich, wo man sagen kann, dass das so der mittlere oder der obere Profibereich ist. Wenn man jetzt sagt, so unter 2,40 muss man schon kommen, dann kratzt er da so ein bisschen an. 7,38 sagst du, als Gesamtzeit ist auf jeden Fall richtig stark. Ich fand, was ganz lustig war, es gab so einen Screenshot von Cameron Maynes Zeiten, ich glaube, als er im Ziel war, wo seine Radzeit irgendwie, ja, ich glaube,
4 Stunden 50
angezeigt wurde, und dann war irgendwie nur der Kommentar, wenn er dann eine 7 Stunden 38 absolviert hat, wie schnell müssen dann die Wechsel gewesen sein. Das ist auf jeden Fall so was ganz Lustiges, aber ansonsten ja, mega Einstand, auch mit einem 46er 15 Schwimmen, da von Anfang an richtig gut dabei gewesen. Jesper Svensson, ja, selbst der konnte nicht an die Radzeiten da oder die Attacke dann irgendwie noch setzen. Hatte jetzt die drittschnellste Radzeit, war eine Minute langsamer als Nick Thompson. Der ist ja auch sonst eigentlich bekannt dafür, richtig schnell Rad zu fahren, und er ist ja auch nicht weit hinter der Führungsgruppe rausgekommen mit einer 46,33. Im Verhältnis 46,15 war das ja wirklich eng zusammen, aber da hat er dann anscheinend nicht ganz so die Attacke gesetzt, dass er da vielleicht versucht hat, das Feld auseinanderzuziehen.
Ja, vielleicht war auch an dem Tag einfach nicht mehr drin. Es gab ja so eine größere Radgruppe dann auch. Also Nick Thompson, wie gesagt, mit dem schnellsten Bikesplit. Dann Mitch Kibbe, der Fünfter geworden ist, war eigentlich direkt dahinter. Und diese Minute Abstand zu der größeren Gruppe dann mit den drei Podiumsplatzierten und halt Jesper Svensson. Vielleicht dachte er einfach, beim Laufen ist ein bisschen mehr drin, hat ein bisschen sich geschont, aber ich glaube, es war auch generell kein schnelles Laufen, also 2,43 die schnellste Zeit bei den Männern, keine Frau unter 3 Stunden, vielleicht war ausnahmsweise die Laufstrecke mal ein bisschen zu lang.
Oder die Bedingungen waren hart.
Die Bedingungen waren hart.
Das auf jeden Fall. Ja, aber so wie du sagst, also Junpei Furuya kenne ich auch nicht, habe ich noch nie gehört. Mega auf jeden Fall, dass da jemand so irgendwie nach vorne laufen kann, hat bis jetzt 4 Profirennen absolviert, WTCS Yokohama im vergangenen Jahr und dann dieses Jahr Ironman 73 Geelong, wo er 26. wurde, und den Ironman Canes, wo er 14. wurde, also wirklich zwei Leistungen, wo er sich schon im Profifeld gezeigt hat, aber halt nicht ganz in den vorderen Plätzen, und jetzt dann eben so diesen Schwung zu nehmen und dann bis nach oben zu kommen, sich direkt zu qualifizieren, richtig stark, also muss man einfach sagen. Und im Verhältnis halt zu den anderen Rennen oder zu seinem Ironman-Debüt war es jetzt einfach so, dass er da auch beim Radfahren richtig stark dabei war. Bei seinem Ironman-Debüt ist halt auch vorne in der Spitze mitgeschwommen, bringt anscheinend die Kurzdistanzqualitäten mit, aber war da halt 24 Minuten von Nick Thompson entfernt, der auch beim Ironman Cairns am Start war und dort Zweiter hinter Matthew Marquardt wurde. Und diesmal muss man einfach sagen, fährt er da auch mit Nick Thompson und ist einfach komplett in Reichweite und lässt sich da keine 24 Minuten geben.
So sieht's aus. Also, das ist der Ironman Western Australia. Ich würde sagen, dann fliegen wir direkt weiter nach Südamerika.
Nach Südamerika.
Wo wir gerade schon beim Karriereende von Els Visser waren. Es gibt noch ein Karriereende, das wir jetzt an diesem Wochenende feiern durften, und zwar das von Josh Amberger. Und der ist nochmal gestartet beim Patagon Man und hatte da nochmal ein richtig gutes Rennen und hat den zweiten Platz belegt.
Ja, Patagon Man, ich meine, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, der lebt ja auch wirklich von der Atmosphäre, von der Landschaft. Also unglaubliche Bilder wieder, die da kamen. Das Schwimmen war kälter als so die letzten Jahre, so kam es auf jeden Fall durch. Alle waren richtig dick eingepackt, zwischen 10 und 12 Grad sollte das Wasser sein, also das war schon fresh.
Ja, das klingt nicht so angenehm.
Nee, schneebedeckte Berge im Hintergrund und ja, wer gedacht hat, dass Josh Amberger da irgendwie ganz alleine als großer Name an der Startlinie steht, wurde eines Besseren belehrt, denn neben Ruth Ethel, die die Begleitung bzw. der Support war, für Alistair Brownlee.
Ein Olympiasieger beim Patagon Man.
Ein Olympiasieger beim Patagon Man. Nach 3 Jahren wieder auf einer Langdistanz, ja. Und diese auch gefinisht. Ja, richtig. Also ich finde es richtig spannend und cool, dass ja, Profis oder ehemalige Profis solche Rennen dann nehmen oder auch bestreiten. Josh Amberger selber schreibt ja auch, dass es vielleicht eines der schönsten Rennen war, die er jemals gemacht hat und da wirklich diesen ganzen Tag ein Lächeln auf den Lippen hatte. Also ich kann es mir ziemlich gut vorstellen. Aber trotz der beiden großen Namen ist es so, dass jemand anders ihn ein Schnippchen geschlagen hat.
Es gewonnen hat nämlich Stephen Darrett aus Großbritannien. Ja, und ich glaube, du sagst, es ist einfach so ein Bucketlist-Rennen, was man mal machen muss. Patagon Man ist alle so diese Extrem-Triathlons, auch über Norseman haben wir schon oft gesprochen. Und es gibt ja noch zig weitere Rennen, den Keltman zum Beispiel, der fällt mir da noch ein, die man einfach mal, glaube ich, gemacht haben muss. Und das dachte sich wahrscheinlich jetzt auch Alistair Brownlee, der ja in den letzten Jahren seiner Karriere nicht so viel Zeit dafür hatte. Erstmal ja der Fokus auf die Ironman-WM und dann war es ja noch lange bei der T100 gestartet und hat es da noch versucht. Und ich glaube, jetzt hat er endlich mal Zeit. Und ich glaube, wenn man noch eine Profi-Frau als Freundin hat, dann macht man noch ein bisschen Sport nebenbei ist auf jeden Fall noch fit geblieben.
Ja, auf jeden Fall eine Reise wert. Josh Amberger, der schnellste nach dem Schwimmen, hat diesen Vorsprung auch während des Radfahrens nicht abgegeben. Stephen Darrett und Alistair Brownlee währenddessen ja häufig irgendwie zusammen auf der Strecke gesichtet worden. Auf jeden Fall immer in Schlagdistanz auch gemeinsam in die Wechselzone gekommen. Josh Amberger mit dann gut 5 Minuten Vorsprung. Und dann kam aber Stephen Darrett und hat ihn ja einmal überholt. Und ab dem Punkt war Stephen Darrett nicht mehr gesehen. Stephen Darrett ist letztendlich kein Unbekannter, ist kein Profi, aber ist auch schon eine 7:54:50 im vergangenen Jahr beim Ironman Kopenhagen gelaufen und ist da zählt damit auf jeden Fall zu einem recht schnellen Athleten, kommt aus Großbritannien und ist gerade so im Schwimmen und Laufen ein sehr starker und von daher wahrscheinlich auch nochmal mehr vorbereitet und fokussiert vielleicht als Alistair Brownlee, der das wahrscheinlich nicht mit einem schlechten Fitnessstand teilgenommen hat, aber auf jeden Fall so, dass er da vielleicht nicht in der Form seiner Karriere war.
Ja, aber so fit muss man da auch nicht mehr sein. Also Josh Amberger jetzt eine halbe Stunde Rückstand hinterher auf Stephen Darrett, Alistair Brownlee nochmal 5 Minuten mehr. Das kann man sich schon mal erlauben. Ich würde es auch als fürs letzte Karriererennen und für ein Triathlon-Rentner immer noch sehr starke Leistung.
Absolut. Also und das ist ja auch wieder so ein Rennen wie der Norseman, wo es eben nicht nur darum geht, irgendwie dieses Rennen zu bestreiten, sondern auch die ganzen widrigen Voraussetzungen irgendwie zu meistern. Ja. Es ist einfach so dieser Abenteuercharakter, der drinsteht und den haben sie sehr gut gemacht. Bei den Frauen hat Rosie Wild gewonnen, auch keine Unbekannte, auch eine Britin, britische Profi-Triathletin, hat auch schon die Nee, Quali für Hawaii hat sie nicht geholt, bin ich der Meinung. Beim Ironman Wales wurde sie auf jeden Fall Zweite hinter Franzi Hoffmann. In Wales die schnellste Radzeit gefahren. Wales war auch ihr erstes Profi-Podium. Und jetzt
da gab es aber zwei Slots, also sie hatten einen Slot.
Also als Hawaii qualifizierte bei kalten Temperaturen beim Patagon.
Einmal das Gegenteil noch, bevor jetzt Hitzetraining.
Und man muss dazu sagen, Rosie Wild war richtig schnell unterwegs. Ich glaube, sie wurde Vierte oder Fünfte insgesamt. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber die war richtig, richtig schnell unterwegs und hat da ja einen Großteil der Männer hinter sich gelassen.
Also britische Dominanz. Beim Patagon Man.
Vierte insgesamt. Also.
Oh, sehr stark. Nicht schlecht.
Nur Stephen Darrett, Josh Amberger und Alistair Brownlee waren schneller.
Vier Briten auf sechs Podiumsplätzen. Der Patagon Man in britischer Hand.
Kann man so sagen. Kann man so sagen.
Also, das zum Patagon Man in Südamerika. Fliegen wir noch ein bisschen höher.
Ich überlege gerade, ja? Wäre Patagon Man sowas für dich?
Ja.
Ja?
Ja.
Also, ich finde es logistisch halt mega aufwendig, glaube ich, um da hinzukommen. Ich war nur mal auf der argentinischen Seite Patagoniens und muss sagen, dass ich es da wirklich schon landschaftlich richtig beeindruckend fand. Und jetzt, wo ich am Sonntag einmal durch die Story geslidet bin und da die Aufnahmen gesehen habe, habe ich gedacht, boah. Eigentlich müsste man sich anmelden. Also da wirklich, es hat richtig gejuckt. So die Erinnerungen zum Norseman kamen hoch.
Ja.
Gerade auch diese Ziellinie. Ich habe es in den vergangenen beiden Jahren auch schon so ein bisschen verfolgt. Die Ziellinie wirkt auf jeden Fall relativ lang und extrem windig immer. Man sieht immer nur diese Flaggen an der Seite, die wirklich gefühlt schon zerfetzt werden von dem Wind. Und dann hast du immer so einen Holzbalken oder so, wo so eine große Glocke drüber hängt. Und immer wenn man ins Ziel kommt, darf man diese Glocke läuten. Und es gibt einfach so geile Bilder, auch von Stephen Darrett jetzt, wie er da irgendwie an dieser Glocke hängt, schreit und die Glocke so bimmelt. Also das ist wirklich, glaube ich, echt ein Ding, was man mal machen muss. Also,
ja, so Abenteuer-Triathlons, da schwärme ich für. Und,
stimmt, du hast ja jetzt auch im Special die Geschichte dazu geschrieben.
Genau, ich habe auch über X-Tri, also über diesen ganzen Komplex mit Norseman und allen Rennen, die da so dranhängen, habe ich eine Geschichte geschrieben und auch mit dem Norseman-Gründer gesprochen, mit dem CEO von X-Tri und mit ein paar Athletinnen und Athleten, die da gestartet sind. Das war sehr spannend. Und der Norseman reizt, glaube ich, jeden Triathleten sowieso ein bisschen. Und ich muss sagen, Patagon Man finde ich sogar noch ein bisschen cooler, einfach weil es noch ein bisschen weiter weg ist. Und ja, Logistik ist bei solchen Rennen natürlich immer die Frage. Das hast du beim Norseman auch. Da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil es nicht so weit entfernt ist von hier. Aber und vielleicht auch ein bisschen besser ausgebaut, die Infrastruktur. Patagon Man, aber trotzdem. Ja, schwimmen im kalten Wasser muss man halt durch, ne? Aber der Rest geht schon.
Da hat auch Josh Amber, Alistair Brownlee war das, glaube ich, der gesagt hat, das ist der Punkt, wo er den größten Respekt vor hat. Also es sah auch richtig frisch aus.
Es gibt ja alles jetzt. Es gibt ja Schuhe und Handschuhe und Hauben und extra Neopren für richtig kaltes Wasser. Also da findet man schon was.
Ja, vielleicht noch irgendwie bald so batteriebetriebene Sachen, dann ist
schön 3 Zentimeter Schicht Vaseline ins Gesicht schmieren, damit da gar nichts rankommt.
Ja, das ist der Punkt. Ich meine, letztendlich Füße, Hände, Oberkörper und Beine werden schön warm gehalten, aber das Gesicht ist dann das, was sich erstmal ordentlich zusammenzieht.
Ich bin auch schon mal in 12 Grad Wasser nur mit Neo, also mit einem ganz normalen Neo geschwommen. Das ging auch für 20 Minuten oder so. mehr ging nicht.
Und da hat sich mehr zusammengezogen als das Gesicht. Aber wir fliegen aus Patagonien weiter nach Kalifornien, Indian Wells. Wir hatten gesagt oder darüber geredet, dass Sam Long gegen Lionel Sanders antritt. Und wir hatten es auch so ein bisschen gesagt, dass es vielleicht so ein Rennen ist, wo ja nicht so mega schnell geschwommen wird, beziehungsweise all diejenigen, die als Favoriten in Frage kommen, da auf jeden Fall auf einem halbwegs ähnlichen Niveau sind. Und man kann fast sagen, dass es ein bisschen in die Richtung ging, wie wir es gesagt haben. Also es war auf jeden Fall, wenn wir bei den Männerrennen als erstes sind, Sam Long und Lionel Sanders, die sich ja auch schon im reinen Schwimmbattle geschlagen haben, sind als 20. und 22. aus dem Wasser gekommen. 25 Minuten 12, 25 Minuten 27, also diesmal nicht viel Zeit zwischen ihnen, aber Sam Long das Schwimmbattle auf jeden Fall für sich entschieden. Mit der Zeit waren sie auf jeden Fall ja schon deutlich dann hinter der Spitze, die eine 22:14 geschwommen sind.
Aber es waren nur 3 Minuten.
Es waren nur 3 Minuten, genau, eine 22:14 und dann kommt natürlich hinzu, dass Sam Long und Lionel Sanders da auf jeden Fall ja eine gewisse Radstärke mitbringen, die sie auch wieder komplett ausgespielt haben. Und direkt im Schlepptau waren Jackson Landry und Federico Scarabino, der aus Uruguay, und die haben auf jeden Fall das Feld ganz schön gesprengt, sind durchgeflügt mit einer 1:56:41 bei Lionel Sanders über die 90 Kilometer. Also da war schon Druck auf der Pedale.
Das kann man so sagen. Ja, die beiden sind natürlich bekannt für ihr Radfahren und dann lief es ja auf dieses Duell hinaus, was wir schon antizipiert hatten in der vergangenen Woche. Es kam dann wirklich zum Laufduell zwischen den beiden und Lionel Sanders wurde dann doch schnell überholt von Sam Long, der dann auch am Ende 3 Minuten schneller gelaufen ist als der Kanadier. Und Sam Long hat das Rennen für sich entschieden. Lionel Sanders ist dann Zweiter geworden, obwohl das noch so ein bisschen auf der Kippe stand. Zumal sein Laufsplit vielleicht auch ein bisschen langsamer war, weil er sich noch ein bisschen den Knöchel verstaucht hat in einer 90-Grad-Kurve, wenn man da umgeknickt ist.
Ja, irgendwie ist er umgeknickt, also hingefallen, stand dann wohl auch irgendwie. Und dann war so ein bisschen die Frage, ob er das Rennen beendet oder nicht, hatte ich den Eindruck. Also wie man es verfolgen konnte. Auf jeden Fall hat er sich dann doch nochmal zusammengerissen. Und ja, hat so diesen Löwen Lionel Sanders rausgeholt, hat sich da bis ins Ziel gekämpft.
Und dann ist er qualifiziert worden.
Ja, das dann das nächste. Auf jeden Fall als Zweites über die Ziellinie gelaufen, wie du gesagt hast, knappe 3 Minuten hinter Sam Long. Jackson Landry war dann der Drittplatzierte, sein Landeskollege. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ja eigentlich mit dem Überqueren der Ziellinie Lionel Sanders direkt disqualifiziert wurde.
Genau, er hatte nämlich seinen Reißverschluss vom Anzug offen und das darf man ja nicht haben beim Überqueren der Ziellinie.
Ja, ich meine, da können wir ja jetzt erstmal darüber diskutieren. Ist diese Regel veraltet? Also es gibt ja diese Ironman-Regel, die eindeutig besagt, dass der Reißverschluss beim Zieleinlauf vollständig geschlossen sein muss. Und auf der Rennstrecke ist es so, dass der Zipper die ganze Zeit Kontakt zum Zipper halten muss. Also wenn man einen Rennanzug anhat, wo der Zipper unten aufgehen kann, dann darf er es nicht. Mhm. Und wenn man eben über die Ziellinie läuft, dann muss er ganz geschlossen sein. So, dass man auf jeden Fall immer daran denken muss, egal ob man im Zielsprint ist, ob man im Delirium ist oder sonst irgendwas, der Zipper muss zugemacht werden. Also, und wenn man eben über die Ziellinie läuft, dann wird man automatisch disqualifiziert, wie es eben bei Lionel Sanders jetzt passiert ist. Aber letztendlich, ich weiß nicht, ob die, also welchen Grund es hat oder warum es so sein muss. Also aus meiner Sicht ist diese Regel schon irgendwie so ein bisschen veraltet, bringt für mich keine Logik mit. Letztendlich, so ein offener Zipper ist eher häufig aus meiner Sicht dann schlechtere Werbung für die Sponsoren, die drauf sind. Ich meine, die Radfahrer sieht man ja auch immer, dass
ja,
sie
ja, das zum einen, und ich weiß nicht, ob der Veranstalter vielleicht einfach auch ordentliche Zielbilder haben will. Also,
ja.
Ich weiß, also. Warum ist die Regel, also ja, den Sponsoren natürlich, aber es ist ja dann auch aus Eigeninteresse der Athleten, dass sie ihren Reißverschluss schließen. Beim Zieleinlauf, keine Ahnung.
Ja, aber wenn ich meine, jetzt Indian Wells war wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, aber letztendlich, die Athleten sind irgendwie absolut am Limit. Häufig ist irgendwie Hitze und Erschöpfung, Stress ist auf jeden Fall noch dabei und dann musst du dran denken, hier den Zipper zuzumachen. Und einen deswegen irgendwie zu disqualifizieren, boah, ich finde, es sagt ja nichts über die Leistung aus, dass man dann disqualifiziert wird. Und du verschaffst dir ja damit keinen Vorteil. Also das ist ja immer noch so dieser andere Punkt. Deswegen finde ich, ist es irgendwie so ein bisschen, ja, kann auf jeden Fall mal aus meiner Sicht irgendwie abgeändert werden, umgewandelt werden, Regel neu geschrieben.
Das ist vielleicht auch einfach so eine amerikanische Regel, weil die haben es ja auch mit Nudity, also mit Nacktheit und so, dass es da gar nicht geht und vielleicht ist es einfach aus diesem Kontext heraus.
Ja, aber Frauen dürfen ja zum Beispiel mit Sport-BH laufen. Also da ist es ja auch irgendwie nicht so, dass dann der
Weil die Schultern bedeckt sind. Das ist ja dann die nächste Regel. Du kannst ja beim Laufen darfst du ja deine Einteiler aufmachen. Wenn der Reißverschluss noch zusammen ist, so, aber du darfst ihn ja auch nicht runterziehen. Frauen können ihn runterziehen, weil sie ihn wenn sie einen Sport-BH tragen, dann der Sport-BH darunter ist und der die Schultern bedeckt. Aber die Schultern müssen zu jeder Zeit bedeckt sein. Ja.
Also rein theoretisch können Männer dann auch mit dem offenen Anzug rennen,
wenn sie einen Sport-BH haben.
Dann brauchen wir diese Sport-BHs von den Fußballern, wo hinten der Chip drin ist. Also das,
Aber die Norweger hatten immer solche zum Schwimmen an, wo dann der Brustgurt drin war.
Ja, stimmt. Das sieht fast so ähnlich aus, glaube ich. Ja, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall irgendwie so ein Punkt, der da irgendwie korrigiert werden könnte. Lionel Sanders hat es auf jeden Fall irgendwie direkt anerkannt, meinte, ja, ist absolut seine Verantwortung, die Regel zu kennen. Wenn ich disqualifiziert werde, ist das meine Schuld irgendwie so im Nachhinein. Einfach eine dumme Aktion. Ja, kann man jetzt so stehen lassen. Auf jeden Fall war es dann wohl so, dass Einspruch eingelegt wurde, beziehungsweise auch die anderen Athleten irgendwie gesagt haben hier, irgendwie fairnesshalber sollte er da auf jeden Fall auf dem zweiten Platz bleiben. Und dann wurde nach einer kurzzeitigen Disqualifikation von Lionel Sanders diese auch wieder zurückgezogen, sodass Lionel Sanders auf jeden Fall auch seinen zweiten Platz behalten hat. Und dann bei der Slot-Vergabe, da sind wir dann auch wieder, war er auch nicht anwesend, weil er irgendwie aufgrund seines Knöchels oder so im Krankenhaus war. Aber er hat es anscheinend vorher mitgeteilt, sodass er da als Zweitplatzierter einen von den beiden Slots auf jeden Fall bekommen hat.
Ja, und Sam Long hat seinen Slot abgelehnt. Ein bisschen überraschend. Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, warum es so sein könnte, und ich glaube einfach, weil er sich jetzt das erste Mal für Hawaii qualifiziert hat und da ein richtig gutes Rennen machen will und nicht noch einen Monat vorher nach Europa fliegen möchte, um da dann noch die 73 WM in Nizza zu machen. Ich glaube einfach, für einen soliden Aufbau wird er die 73 WM erstmal auslassen, falls er sich nicht noch anders entscheidet.
Ja, genau. Also so wurde es auch irgendwie so ein bisschen mitgeteilt, dass es halt so ist, dass er den Fokus auf Hawaii legen möchte, es nicht so richtig in seinen Saisonplan passt, extrem teuer ist für ihn und auch der gesamte Kurs macht für ihn eigentlich überhaupt keinen, oder er gibt für ihn keinen Sinn. Also er hat da als recht schwerer Athlet da, glaube ich, keine Chancen bei dem Radkurs gut zu punkten. Von daher ist es aus meiner Sicht der absolut richtige Schritt von ihm, das so zu machen. Damit ist der Platz auf jeden Fall weiter durchgereicht worden bis zum siebten Platz. Blake Harris hat ihn dann angenommen, der Kanadier. Also da auf jeden Fall auch alle Plätze verteilt. Lionel Sanders trotz Abwesenheit ihn bekommen. Da sieht es aktuell, glaube ich, übrigens so aus, dass Lisa Perterer, die den Platz nicht die Slotvergabe nicht bekommen hat, irgendwie immer noch nicht auf jeden Fall den Slot bekommen hat. Also
das wird Ironman wahrscheinlich auch erst am Ende des Quali-Zeitraums. Das war die letzten Mal auch immer so, wenn es dann eine Wildcard gab, das wird dann immer erst am Ende des Quali-Zeitraums bekannt gegeben. Also das dauert noch ein bisschen.
Das heißt, sicherheitshalber startet sie auf jeden Fall noch beim anderen Ironman.
Ich würde es ihr empfehlen, ja.
Es könnte eng ausgehen. Naja, auf jeden Fall. Soweit zu den Männern. Bei den Frauen gab es schon im Vorhinein, man kann es sich fast nicht besser ausmalen, aber wie würdest du reagieren, Jan, wenn du morgens zu deinem Profirad kommst und auf einmal siehst du, irgendwas stimmt hier nicht?
Ich sehe, da ist ein Golfkart über Nacht reingefahren. Also wie kann das denn passieren?
Ja, irgendwie muss es so sein, dass ein Mitarbeiter mit dem Golfkart unterwegs war, hat das Golfkart geparkt, aber ohne Handbremse. Und dann ist das Golfkart eben rückwärts da mit voller Geschwindigkeit in den Profiständer reingerast und hat dann eben einige Profiräder hart beschädigt.
Ja, das war einmal das Rad von Steph Clutterbuck und die Scheibe von Jackie Herring, die dann ausgetauscht werden musste. Und ich glaube, sie hat dann ein Hinterrad von irgendeiner Age-Grouperin bekommen.
Genau.
Und, ja, also.
Also irgendein random Hinterrad, auch keine Scheibe, aber auf jeden Fall so, dass beiden Athleten konnte da auf jeden Fall provisorisch geholfen oder repariert werden, sodass beide an den Start gehen konnten. Aber ist natürlich auch irgendwie Stress und irgendwie ein Faktor, der da nicht mit reingehört. Und ich finde, hier ist auf jeden Fall so der Punkt, wo man irgendwie mal drüber diskutieren könnte oder so die Frage im Raum ist, wer kommt für diesen Schaden auf? Also
ganz klar der Veranstalter. Also was ist das für eine Frage?
Ja.
Wenn du dein Rad in die Wechselzone stellst und die Verantwortung quasi an den Veranstalter abgibst, dann solltest du ja davon ausgehen, erstmal, man kennt es ja auch von anderen Rennen, dass es nicht geklaut wird und dass da nichts mit passiert. Also, ne?
Ja. Also.
Du bezahlst ja Geld dafür, dass da nichts mit passiert. Und also.
Ja, schon.
Unverantwortlich.
Auf jeden Fall Stress, den man da nicht unbedingt benötigt.
Ja, vor allem nicht am Rennen morgen.
Nicht am
du Rennen kommst morgen. Dahin, willst eben dein Rad fertig machen und dann alles kaputt.
Alles kaputt. Ja, bei den Frauen gab es auch einen Debütsieg. Kirsten Kasper hat gewonnen, kommt auch von der Kurzdistanz, am schnellsten geschwommen, gut Rad gefahren, zweitschnellste Laufzeit, 4:06:08. Insgesamt, wenn man so auf die, finde ich, auf das Gesamtfeld guckt, es waren natürlich jetzt relativ viele Frauen mit 26, die ins Ziel gekommen sind am Start. Tamara Jewett ist zum Beispiel dann noch ausgestiegen, aber 26 Frauen, die ins Ziel gekommen sind. Aber so insgesamt die Spitze des Feldes oder diese Dichte des Feldes war relativ dünn, muss man sagen, finde ich persönlich.
Ja, also so große Namen, du hast sie angesprochen, Tamara Jewett, die dann das Rennen auf dem Radfahren beim Radfahren aufgegeben hat, Jackie Herring, Steph Clutterbuck und Jenny Metzler, die am Ende Fünfte geworden ist. Jackie Herring ist Vierte geworden, Steph Clutterbuck ist Zehnte geworden. Bei Jackie Herring lag es wahrscheinlich nur an der Scheibe. ansonsten, ja, viel, ich würde sagen, zweite, dritte, vierte Reihe USA.
Ja.
Aber so bei einem Rennen im Dezember in den USA ist es, glaube ich, auch verständlich.
Ja, kann man höchstwahrscheinlich fast so unterschreiben. Aber aus deutscher Sicht sehr, für uns ja fast gar nicht überraschend, oder?
Wenn man, wir haben das schon vorausgesagt.
wir haben es vorausgesagt, absolut. Anne Büttner rennt aufs Podium.
Ja, wir haben sie eher letzte Woche so ein bisschen vorgestellt, also Cross-Country-Läuferin, die an der University of San Francisco studiert, hat in diesem Jahr zwei Profirennen gemacht, einmal den 73 Oceanside, wo sie Achte geworden ist und jetzt halt den 73 Indian Wells. Wir haben ein bisschen gemutmaßt, ob sie mit ihrer Laufstärke, 10 Kilometer Bestzeit ist 32:29, meine ich, ob sie mit ihrer Laufstärke aufs Podium kommen kann. Und das hat sie getan mit dem mit Abstand schnellsten Laufsplit, 1:14, damit 5 Minuten schneller gewesen als Kirsten Kasper. Also Hut ab. Und das Radfahren hat sie auch verbessert.
Ja, Radfahren auch verbessert, da 5 Minuten langsamer als die schnellste Solène Billon aus Frankreich, die am Ende Siebte wurde. Ja, aber absolut da auch in der Schlagdistanz von Kirsten Kasper, die nur eine knappe Minute schneller war, aber eine 1:14:10 ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, ganz viele würden das direkt unterschreiben, wenn es ein gesonderter Halbmarathon sein darf. Gerade auch, wenn man einmal diesen Vergleich zu den Männern anstellt. Sam Long ist eine 1:10:38 gelaufen, war damit der zweitschnellste. Ari Klau, der Vierter wurde, der US-Amerikaner, ist eine 1:08:11 gelaufen. Aber wenn man sich dann einmal dieses Gesamtergebnis anguckt, dann liegt sie mit der 1:14 einfach mal mehr auf dem 9. Platz, wenn man die Männer mit dazu nimmt.
Richtig stark. Nur ein bisschen langsamer als vor allem die anderen beiden Podiumsplatzierten, als Linus Sanders und Jackson Laundrie. Da hat sie nur eine Minute verloren. Also richtig, richtig gut. Das Einzige, was noch immer ausbaufähig ist, ist natürlich das Schwimmen. Aber da kann ich auch verstehen, dass man da vielleicht nicht so viel Zeit zu hat, wenn man Cross-Country bei den USA-Meisterschaften startet.
Ja, auf jeden Fall beeindruckend. Erstes Profi-Podium im zweiten Profi-Rennen. Und ja, ich glaube, das ist schon so ein kleiner Fingerzeig vielleicht in die Richtung, in was es gehen kann. Auf jeden Fall sollte es, glaube ich, genügend Motivation sein, da in Richtung kommender Saison vielleicht mehr zu planen. Wer weiß, wie es ist, wenn man da auch sogar mal Richtung Langdistanz guckt und den Schnitt hochrechnet. Mit einer 2, sagen wir, ein bisschen langsamer läuft, dann eine 2:30 ist es dann.
kann man ja, sagen wir 2:35.
2:35.
Ne?
Aber es ist auf jeden Fall eine Athletin, wo man, glaube ich, schon, wenn die an der Startlinie steht und weiß, okay, ich könnte so viel schneller schwimmen und so viel schneller Radfahren, dass man da Richtung Ende des Laufens auf jeden Fall, ja, so ein bisschen die Angst im Nacken verspürt.
Auf jeden Fall.
Also.
Sehr viel Potenzial noch da.
Ja, mega viel Potenzial. Auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass es da mit dem dritten Platz geklappt hat. Und von einer schnellen Läuferin wechseln wir mal direkt rüber. Wir queren quasi zurück über den Atlantik und zwar nach Valencia. Dort war kein Ironman oder kein 73-Rennen, auch kein T100-Rennen, sondern dort war der Valencia-Marathon, der an diesem Wochenende stattgefunden hat. Und wir hatten ja auch schon mal drüber berichtet, Alex Yee, der Olympiasieger, hatte beim London-Marathon schon versucht, unter die 2:10 zu kommen, bin ich der Meinung. Da war er nämlich drüber. Und Valencia gilt ja als ein richtig schnelles Pflaster. Im vergangenen Jahr wurde dort auch der deutsche Rekord aufgestellt von Samuel Fitwi mit 2:04:56, der aber auch Vergangenheit ist. Aber wir bleiben mal noch schnell beim Alex Yee, der eben in Spanien da richtig einen rausgehauen hat.
Du sagst es, 2:06:38, also einfach mal 5 Minuten schneller gewesen als bei seinem Debüt in London. Ist jetzt der zweitschnellste Brite aller Zeiten hinter Mo Farah, der 2:05:11 gebraucht hat, also knapp 1,5 Minuten. Und das als Triathlet.
Also ich finde es richtig.
Das ist richtig beeindruckend.
Richtig beeindruckend. Also ich meine, sich da in so einer besten Liste von den Profis auf den zweiten Platz zu platzieren, das ist wirklich richtig krass. Und irgendwie lässt es ihm ja auch jetzt alle Möglichkeiten offen, in welche Richtung es gehen kann. Also wird es bei ihm dann irgendwie in die Richtung gehen, dass er überhaupt noch zur Kurzdistanz zurückkehrt? Verlässt er den Triathlon? Macht er eventuell sogar einen Doppelstart mit Kurzdistanz und Marathon bei den Olympischen Spielen? Wir haben schon geguckt, vom Zeitplan könnte es fast klappen.
Ja.
Ja, das ist, ich bin mir da nicht so sicher. Und wenn er auf die Langdistanz geht, dann gibt es da, glaube ich, bestimmt auch einige. Ich meine, es gehört immer noch Schwimmen und Radfahren dazu, aber mit so einer Waffe an Lauf hast du da erstmal schon so ein paar Punkte auf deiner Seite.
Das ist schon echt krass. Und man weiß halt nicht, wie viel geschwommen und wie viel Rad gefahren er noch ist in diesem Jahr. Ich würde mal schätzen, nicht so mega viel, wahrscheinlich immer noch ein bisschen. Aber wenn dann im nächsten Jahr auch der Quali-Zeitraum für die Olympischen Spiele wieder anfängt, dann müsste er im Winter jetzt schon richtig durchbolzen, die ersten beiden Disziplinen. Und ich weiß nicht, ob man sich nach so einem Mega-Erfolg, den er jetzt feiern konnte in Valencia, nochmal dazu aufraffen kann, das nochmal zu machen. Auch wenn er natürlich der amtierende Olympiasieger ist im Triathlon. Aber so ein Doppelstart, der hätte schon was.
Wobei noch weiter auseinander.
Und eine Zeitfahrt macht er dann auch noch.
Ja, also noch weiter könnten da eigentlich die Distanzen.
Ja, und auch die Anforderungen.
Genau,
ist
das meine ich. Die Anforderungen könnten eigentlich nicht noch weiter auseinander liegen. Also das stimmt wohl. Ja, also,
wenn er das erfolgreich hinkriegt, dann wäre das schon. Vielleicht kriegt er ein Muskelfaserschiff in einer Woche hin. Wenn er das
ja, ich meine, so einen richtig schnellen Zehner zu laufen, wenn du einen mega guten Marathon läufst, ist dann schon so die Frage. Ne?
Ja.
Also das ist schon echt beeindruckend. Und wenn man sich das einmal so vor Augen führt, in welchem Zeitenbereich er unterwegs war, Henrik Pfeiffer, der zweitbeste Deutsche jetzt beim Valencia-Marathon, war 10 Sekunden langsamer, glaube ich.
Ja, so
knappe 10 Sekunden langsamer. Ist auch neue persönliche Bestleistung gelaufen. Aber da sieht man einfach mal, in welchem Zeitenbereich Alex Yee unterwegs war. Also wirklich, wirklich beeindruckend. Aber er war nicht der einzige Triathlet, der am Start war. Auch der deutsche Profi Julian Großkopf war am Start. Dieses Jahr sein Profi-Debüt gegeben beim Triathlon in Cannes. Dort aber direkt eigentlich ausgebremst worden mit einem Handgelenksbruch nach dem Sturz. Und erst habe ich gedacht, das ist die jetzt neue schnellste Zeit, die jemals von einem Profi-Triathleten aus Deutschland gelaufen wurde. 2:18:33 ist er gelaufen. Steffen Justus ist 2009 noch in einer anderen Schuhzeit, muss man ja schon so ein bisschen sagen, aber ist eine 2:18:44 gelaufen. Aber jetzt kommt's. Falk Czepinski ist schon mal schneller gelaufen. Und Czepinski ist höchstwahrscheinlich jedem Name. Und zwar gibt es Waldemar Czepinski. Das ist nämlich der Vater von Falk Czepinski. Und Waldemar Czepinski hat einfach das Double bei den Olympischen Siege im Marathon geschafft. Der hat in Moskau gewonnen und 4 Jahre zuvor. Ist also Doppel-Olympiasieger im Marathon. Und Falk Czepinski ist auf jeden Fall auch in Bundesliga-Rennen sowie im ETU Europacup-Rennen gestartet und eben auch auf dem Marathon. Hat versucht, auch sich für die Olympischen Spiele 2008 zu qualifizieren, ist da beim Hamburg-Marathon eine 2:15:48 gelaufen. Damit hat er die Norm von 2:13 verpasst, aber hat dann im Herbst in Berlin noch eine 2:13:30 raufgelaufen, was so nach dem aktuellen Stand wahrscheinlich die schnellste Zeit eines deutschen Triathleten auf der Marathondistanz ist. Aber Julian Großkopf auf jeden Fall mit einer 2:18:33 auch Jo, sehr zügig unterwegs.
Auf jeden Fall. Und wo wir schon bei Rekorden sind, ein deutscher Marathonrekord wurde auch aufgestellt in Valencia von Amanal Petros, der ja auch in diesem Jahr Vize-Weltmeister geworden ist über den Marathon und die Zeit von Samuel Fitwi um fast eine Minute unterboten hat. Jetzt liegt der Rekord bei 2 Stunden 4:03.
Ja, unfassbar. Und wenn man sich auch anguckt, wie die Splits waren, die er gelaufen ist, also das ist wirklich... Vom ersten Kilometer.
Richtig schön negativ auch, ne?
Es ist wirklich unfassbar. Also als ich mir die Splits angeguckt habe, habe ich eigentlich ungefähr in der gleichen Reihenfolge, wie die Splits waren, ja. ist meine Gänsehaut über den Unterarm gelaufen. Wirklich.
Die letzten 5 war unter 15, ne?
Wirklich. Also richtig beeindruckend. Und wenn man sich da so diesen Kampf von Samuel Fitwi und Amanal Petros anguckt, dann ist es ja wirklich so ein Abtausch jetzt gewesen. Amanal Petros war der vorige Rekordhalter, hat sich den Rekord jetzt eben wieder zurückgeholt, nachdem Samuel Fitwi ihn im vergangenen Jahr an sich gerissen hat. Und man muss sagen, so 53 Sekunden ist schon was. Hört sich nicht viel an, aber
In dem Zeitenbereich
mal 53 Sekunden. Das bedeutet ja, dass jeder Kilometer schneller als eine Sekunde schneller gelaufen werden muss. Also das ist schon.
Und das 42 Mal.
Das genau. 42,
so, jeder Kilometer eine Sekunde schneller. Also okay,
ja,
aber gut. Für 42 Kilometer.
Das ist, schaffe ich. Ja.
Ja, also Lars, nächstes Jahr ein Marathonrekord.
Wow. Ich überlege immer, ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, ob ich auch mal einen Marathon extra außerhalb laufen möchte. Und ich weiß gar nicht, ob ich das machen will. Also ich weiß es wirklich nicht, weil... So diese Anforderung, die so ein Marathon dann mit sich bringt, ist ja wirklich eigentlich wieder fast so wie früher so ein Ruderrennen. Du bist an der Startlinie und weißt, du musst gleich direkt an dieser Kante entlang balancieren und darfst nicht einmal nachlassen. Die Verpflegung muss stimmen, deine gesamte Motivation muss stimmen. Du musst dann auf eine Dauer, bei mir sind es bestimmt keine 2 Stunden 4.
nicht.
Aber du musst ja auch die ganze Zeit mental so fresh sein, dass du dem hinterherjagst, weil letztendlich, klar, kannst du auch einfach so einen Marathon laufen, aber das machst du dann beim Ironman auch. Und ich weiß, wie der Marathon hier in Hamburg war, als ich den im vergangenen Jahr gelaufen bin. Und wenn man dann sagt, okay, mal gucken, was man da maximal rausholen kann, ich weiß es nicht, ob ich das mal so testen möchte. Also, naja. Ist auf jeden Fall ein ganz anderes Thema, mega spannend. Valencia, Sport auf allerhöchstem Niveau. Und wenn ihr auch Bock auf Sport auf allerhöchstem Niveau habt, dann haben wir da die 226-Challenge für euch.
Bei den Überleitungen läuft ja richtig heute.
Ich sag dir. Dann haben wir die 226-Challenge für euch. Im vergangenen Jahr schon das erste Mal so ein bisschen... sagt man, etabliert, ins Leben gerufen kann man wahrscheinlich eher sagen. Und zwar haben wir uns so ein bisschen überlegt gehabt, wie kann man so die Zeit zwischen den Jahren verwenden, wie kann man die Motivation hochhalten, und zusammen mit unserem Partner Sportbrennstoff haben wir eben die Triathlon 226-Challenge ins Leben gerufen, und da geht es darum, dass man zwischen den Jahren, also vom 24. bis zum 31. Dezember, 2,26 Kilometer schwimmen muss, 226 Kilometer Radfahren und 22,6 Kilometer laufen muss. Und dafür stehen euch eben alle Tage zwischen den Jahren zur Verfügung. Ihr müsst auch nicht alles in einem machen. Wer das macht, da müssen wir uns mal noch was überlegen. Aber haben wir uns so noch nicht. Man darf die einzelnen Einheiten auch splitten. Und das Ganze findet ihr auf jeden Fall auch dann spätestens ab dem 24. freigeschaltet auf unserer Website trimark.de. Und wer Lust hat, kann da auf jeden Fall dran teilnehmen. Es gibt von Sportbrennstoff gibt's wieder ordentlich kleine Pülverchen, bisschen Grundlage, Belastung oder Wettkampfkohlenhydratpulver, um da ordentlich durchzuhalten. Und ihr könnt euch dann einfach über die Website anmelden, eure Screenshots hochladen, am besten fürs Schwimmen, Radfahren oder Schwimmen, Radfahren und Laufen. Einmal alle Einheiten so zusammen, dass wir einmal ausrechnen können, dass die Kilometer stimmen. Und dann gibt es für alle Teilnehmer Badges, und dieses Mal auch dann nicht erst im April. Toi, toi, toi.
Auf jeden Fall nicht.
Auf jeden Fall nicht. Aber das wäre auf jeden Fall so die Möglichkeit, um sich fit zu halten zwischen den Jahren, um da die Motivation dran zu haben. Die 226 Challenge powered by Sportbrennstoff, wer Bock dazu hat.
Tragt euch einen in den Kalender. Ist auch eine gute Möglichkeit, den Festtagsbraten direkt wieder loszuwerden.
Am besten lieber mit Radfahren. Also da würde ich mit Radfahren anfangen, um den Festbraten loszuwerden. Aber das ist ein...
Erstmal schön schwimmen.
Ja, wenn's
aber nicht mit vollem Magen. Ne?
Ja, wenn es eine Gans gab, vielleicht ist es auch vorteilhaft für die Wasserlage. Wer weiß. Aber damit sind wir nicht am Ende mit der 226 Challenge, sondern es gibt noch das Grand Finale.
Oh, oui, oui, Grand Finale in Doha.
Grand Finale in Doha. Wir sind, ja, mit dem letzten richtig großen Saisonrennen, wo es auch nochmal um Titel geht, um den T100 Weltmeistertitel für Frauen und Männer. Jetzt am kommenden Wochenende, beziehungsweise am Freitag sind die Rennen. Und ja, beide Rennen bieten eigentlich echt Spannung, weil je nachdem, wie der Rennverlauf ist, wenn man auf die Kurzdistanz geguckt hat, als Lisa Tertsch uns den ersten Weltmeisterinnentitel auf der WTCS-Distanz gesichert hat, hat auch keiner wirklich so hundertprozentig an so ein Szenario gedacht, dass Cassandre Bourgon und Beth Potter das nicht irgendwie doch noch mit schaffen. Und so gibt es auch bei, zum Beispiel, wenn wir jetzt zuerst zu den Männern gucken, einige Szenarien, dass mindestens noch 4 Athleten den Titel holen können.
Ja, so ist es. Eigentlich ist das Ding sieht auch schon fast aus wie gegessen für Hayden Wild, der mit 18 Punkten Vorsprung führt vor Jelle Gehns und Mika Not liegt dann nochmal 9 weitere Punkte hinter dem Belgier. Aber je nachdem, wie das Rennen verläuft, haben die beiden noch die Chance und auch Rico Bogen kann da vorne nochmal mit eingreifen.
Ja, genau. Also Jelle Gehns muss letztendlich nur aufs Podium. Das heißt, für ihn auf jeden Fall Runden zählen, damit da nichts schief läuft. Jelle Gehns muss darauf hoffen, dass Hayden Wild ja mindestens nicht aufs Podium kommt und Jelle Gehns gewinnt. Und Mika und Rico haben natürlich schon auch die Chance, müssen aber eben auf 2 Schwächen vorne hoffen und selbst da richtig, ja, richtig gut performen, damit es für sie zum Sieg reicht. Aber rein rechnerisch ist es auf jeden Fall möglich.
Ja, aber man muss auch sagen, nach der Saison von Hayden Wild, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass es so ausgehen wird.
Ich habe gedacht, du sagst, es wäre verdient, wenn er sich den Sieg holt.
Das wäre auch verdient, wenn er sich den Sieg holt. Also wenn er die Leistung jetzt nochmal bestätigt, so wie er es schon in den letzten Rennen gemacht hat. Auf jeden Fall. Und ja, man muss einfach sagen, unangefochten dieses Jahr. Bis auf den kleinen Ausrutscher in Dubai. Aber da blicken wir mal drüber. Trotzdem den schnellsten Laufsplit da abgeliefert. Alles andere würde mich überraschen, sage ich ganz ehrlich.
Ja, also das glaube ich auch. Da sieht es bei den Frauen, wenn wir direkt zu den Schwenken, echt nochmal spannender aus, muss ich sagen. Also müssen wir noch was zu Männerinnen sagen. Ich meine, letztendlich ist es wirklich so, Hayden Wild muss aufs Podium, kann das Ding gewinnen. Jelle Gehns ist auf jeden Fall so auch laut der Aussage von Jan Frodeno der Einzige, der Hayden Wild gefährlich werden kann oder ihn schlagen kann. Ich glaube, wenn man so dieses Rennen in Marbella gesehen hat, dann ist Jelle Gehns auf jeden Fall auf dem Niveau, dass er Hayden Wild schlagen kann. Mika Not kann seine Saison, glaube ich, auch richtig krönen. Mega stark. Da kann man sich das auf jeden Fall auch nochmal nachlesen.
Für ihn wird auch das Ziel sein, einfach unter den Top 3 zu bleiben.
Ja, definitiv. Ja. Und damit wäre es ja aus deutscher Sicht auch schon richtig stark. Der zweite deutsche Athlet nach Rico Bogen im vergangenen Jahr, dann auch wieder auf dem Podium der Team 100 Tour. Also, ja, besser kann es kaum laufen.
Ja.
Also, ja, das auf jeden Fall in die Richtung. Und bei Maarten van Riel, klar, war es jetzt so, dass er sich da ziemlich selber ins Ausgespielt hat. Oder er, was heißt er sich selber? Aber es ist einfach nicht so gelaufen, dass es hätte irgendwie funktionieren können. Von daher ist er vielleicht so ein Athlet, der da schon nochmal mit eingreifen kann und gucken kann, in welche Richtung es geht, wie weit er dann nach oben kommt. Aber fürs Gesamtranking hat es auf jeden Fall keine Auswirkungen mehr. Und ich finde, man darf in diesem Gesamtfeld einfach mal noch gespannt sein, wie Morgan Pearson performt, ob er da an diese Leistung anknüpfen kann, die er beim vergangenen Rennen gezeigt hat. War ja sein erster T100-Sieg. In der Gesamtwertung liegt er auf dem 5. Platz, aber halt auch nicht so, dass er da auf irgendwelche Patzer hoffen kann, dass es für ihn noch bis ganz nach oben geht. Ja. Ja, aber rein theoretisch könnte auf jeden Fall auch noch ein dritter Platz in der Gesamtwertung möglich sein. Aber da, ja, bin ich mal gespannt, ob der US-Amerikaner das wirklich schafft, an die Performance vom vergangenen Rennen anzuknüpfen.
Und bei den Frauen, du hast es schon angeteasert, da haben noch 4 Athleten die Chance, sich den Titel zu sichern. Und es wird nochmal richtig eng. Es ist dieser Vierkampf zwischen Kate Wolff, Julie Deron, Lucy Charles Barkley und Ashley Gentle, die ja alle keine schlechten Athletinnen sind und die sich auch, glaube ich, gegenseitig das Leben ein bisschen zur Hölle machen können, je nach Rennverlauf. Ich bin vor allem gespannt jetzt auf Julie Deron noch, die ja einen Teil der Saison ja auch noch verpasst hat wegen ihrem Sturz. Dann natürlich in Dubai jetzt mit dem Sieg sich zurückgemeldet hat. Da bin ich gespannt, was da noch geht, jetzt auch gegen Lucy und gegen Kate. Das wird, glaube ich, richtig spannend und das könnte wahrscheinlich auch erst ganz am Ende auf der Laufstrecke entschieden werden, das Rennen.
Ja, mega krass. Also letztendlich sind es 4 Athletinnen, die es auf jeden Fall irgendwie schaffen können. Letztendlich sind es noch 6, die es auf jeden Fall rein rechnerisch schaffen könnten. Also selbst Ashley Gentle und Jessica Leermans hätten rein theoretisch noch die Chance unter Betrachtung aller irgendwie Gegebenheiten, dann müsste aber viel vorne schieflaufen und beide jeweils die volle Punktzahl holen. Deshalb ist es wirklich ein Rennen zwischen Kate Wolff, Julie Deron und Lucy Charles Barkley, wie du sagst. Und das Extreme an diesem Dreikampf finde ich einfach, dass diejenige Weltmeisterin wird, die das Rennen gewinnt. Also das ja. ist wirklich, wirklich ganz, ganz...
So will man das doch haben eigentlich. Also so ist das beste Szenario.
Ja, Mega-Szenario. Und wenn man sich jetzt anguckt, ich meine, Julie Deron wird so diejenige sein, die beim Schwimmen, glaube ich, schon das Nachsehen hat gegenüber Kate Wolff und Lucy Charles Barkley. Mhm. Lucy Charles Barkley, klar, die Favoritin beim Schwimmen, muss man einfach so sagen, dass sie da vorne mitgeht. Kate Wolff, finde ich, hat eine richtig gute Radleistung auch in letzter Zeit gezeigt, sodass sie da auf jeden Fall mit Lucy Charles Barkley mithalten kann. Wenn ich mir jetzt die 3 angucke, würde ich sagen, gerade auch so mit dem Blick, wie das vergangene Rennen gelaufen ist, würde ich fast sagen, Julie Deron ist im Moment die stärkste Läuferin.
Das hätte ich jetzt auch so gesagt und deswegen hätte ich gesagt, es wird ein sehr schnelles Radfahren geben, weil vorne an der Spitze sind nach dem Schwimmen jetzt mal in die Glaskugel gesehen, aber ich sehe da Jessica Leermans, Lucy Charles Barkley und Kate Wolff, die richtig reintreten müssen, um Julie Deron auf in Schach zu halten, die Lücke da groß zu halten, weil Julie Deron muss natürlich auf dem Rad viel investieren, um dann da dran zu kommen, weil sie einfach eine gute Ausgangsposition braucht fürs Laufen. Die anderen natürlich auch, die brauchen Vorsprung vor ihr.
Ja, also wenn man, genau, im vergangenen Rennen sind ja Julie Deron und Kate Wolff gegeneinander gefahren. Ich meine, Kate Wolff hatte ungefähr eine halbe Minute Vorsprung beim Schwimmen. Beim Radfahren hat sie diese halbe Minute gegenüber Julie Deron verloren. Julie Deron ist da den schnellsten Radsplit gefahren und dann hat sie halt beim Laufen hinten 3 Minuten gegenüber Kate Wolff gut gemacht. Also das ist einfach enorm, ja. Finde ich. 3 Minuten dann nochmal. So, und jetzt spielt halt Lucy Charles Barkley dann noch mit in der Liga, die auf jeden Fall gerade mit dem Schwimmen und Radfahren da auch nochmal so einen Akzent setzen kann. Und vielleicht ist es dann so, dass der britische Zusammenschluss kommt. Ich meine, Georgia Taylor Brown, Jessica Leermans waren ja jetzt auch beide irgendwie noch mit vorne dabei, gerade beim Schwimmen. Es könnte also vielleicht so eine kleine, wie sagt man, einen Zusammenschluss geben oder so, damit man da sich gegenseitig hilft.
Team-Taktiken?
Nee, auf jeden Fall nicht zwischen Wolff und
nee, da nicht.
Lucy Charles, aber vielleicht irgendwie anders.
Vielleicht müssen sie ihre Kolleginnen einkaufen oder so und dann jeder hat so sein eigenes Team dann hinterher aufgestellt. Es gibt ja viele Britinnen am Start.
Ja, absolut. Wird auf jeden Fall echt ein richtig, richtig spannendes Rennen und also ich würde wirklich fast behaupten, wenn Julie Deron es schafft, beim Radfahren vorne dabei zu sein. Entschuldigung. Entschuldigung. Vorne dabei zu sein, dann gewinnt sie das. Also es wird aber, es wird vielleicht zum, wie sagt man dann, T-100 War kommen.
Mm.
Also das ist.
Und ich glaube, dann wird es auch eher ein Zweikampf zwischen ihr und Lucy Charles Barkley.
Ja, glaube ich auch. So gut Kate Wolff ist und so sehr man ihr das eigentlich so in der Debütsaison wünschen kann. Ich meine, sie hat auch 2 T100-Rennen gewonnen, stand bei allen anderen auf dem Podium, jeweils mit 3 zweiten und einem dritten Platz. Das ist schon einfach enorm. Und dass man mit so einer Serie dann nicht Weltmeisterin wird, liegt einfach daran, dass die anderen auch einfach extrem stark sind.
So ist es.
Also, ja, mega spannend, aber einen genaueren Favoritencheck gibt es auf jeden Fall auch nochmal bei trimarket.de, genauso wie einen kompletten Überblick darüber, wie das Rennen zu verfolgen ist, wer da so die Mitfavoritinnen sind, Kurs etc., werden wir da alles nochmal einstellen und eben euch auf dem Weg zum letzten richtig großen T100 oder generell Profirennen des Jahres mitnehmen.
Jawohl, das Ganze schon am Freitag. Das heißt, man kann das ganz entspannt noch in der Woche gucken. Man muss nicht früh aufstehen oder so am Wochenende. Das hatten wir schon oft in diesem Jahr. Auch früh am Morgen. Also der Frauenstart ist um 7.45 Uhr, der Männerstart ist um 10.35 Uhr. Vielleicht habt ihr ja frei und langes Wochenende dann. Ganz entspannt.
Ganz entspannt, genau. Also eine richtig schöne Rolleneinheit schon am Freitag. Da mit ein bisschen Sport verfolgen. Auf jeden Fall. Beide Rennen wirklich spannend. Frauenrennen würde ich sagen, nochmal spannender mit einem richtig engen Feld an der Spitze, wo es auf die Laufqualitäten hinausgeht. Und dann ist Schluss. Dann ist
Weihnachten.
Dann geht es in die 226 Challenge, auch für die.
So
ist es. Punkt.
Sind schon alle angemeldet. Also, markiert euch im Kalender. Am 24. geht's los.
So ist es. Ja. Ich glaube, dann können wir heute den Deckel raufmachen. Haben alle Themen hier gut behandelt. Sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie das letzte Rennen ausgeht. Und dann, glaube ich, kann man auch irgendwie, ja, mal gucken, wie dann die kommende T100-Saison wird. Ist es ja da echt schon nochmal ganz anders. Ein großer Name fehlt auf jeden Fall auf der jetzigen Liste. Das hatten wir noch gar nicht so erwähnt. Taylor Nipp hat ihren Start abgesagt nicht ihren Start abgesagt, aber hat einfach gesagt, dass sie da nicht hinkommt und hat ja das auch schon beim letzten Rennen in Singapur so gehandhabt, dass sie da nicht am Start war. Und es zeigt auch, glaube ich, auch einfach so ein bisschen, wie sehr Taylor Nipp da ihren eigenen Kopf hat, ihren eigenen Weg hat und da auch so diesen finanziellen Verlust, glaube ich, in Kauf nimmt und sagt hier, das passt absolut nicht in meinen Weg. Ich glaube, ihre Fokusthemen oder ihre Fokusziele sind auf jeden Fall die Olympischen Spiele in Los Angeles und dann auf jeden Fall irgendwie so der Ironman-Langdistanz-Sieg auf Hawaii. Das sind, glaube ich, so die ganz großen Sachen. Und da spielt, glaube ich, so eine sehr gute Balance bei ihr mit rein. Und ich fand, man hat auch schon Richtung Marbella gemerkt, dass sie da sich nicht irgendwie unter Druck setzen lässt, sondern da schon so entscheidet, dass sie ja ihre eigene mentale Frische, ihre Ziele, Ehrgeize so setzt, dass sie da dem Verpflichtungsstress, der da eventuell irgendwie vertraglich festgehalten ist, komplett aus dem Weg geht und sie dann eben da ihre Meinung komplett durchsetzt.
Ja, ich meine, also im vergangenen Jahr war sie auch noch als, vor allem als Weltmeisterin, aber so das Aushängeschild auch der T100. Und das hat ja so im Laufe des Jahres immer mehr abgenommen, je weiter sie sich auch auf andere Distanzen, vor allem auf die Langdistanz dann konzentriert hat. Und sie hat halt einfach mit dem Ironman Hawaii und mit den Olympischen Spielen noch eine Rechnung offen. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, dann ist es auch verständlich, dass wenn man schon einmal T100-Weltmeisterin geworden ist, dass man dann auch den Fokus wieder zu den anderen Themen lenkt.
Ja, zumal sie die erste Athletin ist, sie ist ja aktuell auf dem 7. Platz im Gesamtranking, wo sie keine Chance mehr hat, ihren Titel zu verteidigen und dann einfach irgendwie noch so ein Rennen zum Jahresende mit.
Das muss man ja dann auch nicht mehr
genau, machen. Genau, das muss man echt auch nicht mehr machen und dann kann man auch irgendwie so diesen ganzen Reisestress und die zusätzlichen Belastungen, die irgendwie da dran liegen, irgendwie beiseite skippen. Was ich aber sehr interessant finde, ist, dass sie halt dann so die Athletin ist, die dann sagt, okay, dann komme ich nicht, verzichte auf das Finanzielle, aber wenn ich nicht starte, dann komme ich auch erst gar nicht vorbei, wie es halt mit anderen Athletinnen ist, die so die Vertrag oder den Vertrag dann so erfüllen, dass sie dann halt vor Ort irgendwie Moderationsjobs übernehmen oder so. Aber selbst da ist sie ja wirklich konsequent und sagt hier, no way. Also, ja, mega gut. Finde ich echt erfrischend, wenn eine Athletin da so ist, auch wirklich viel Geld ablehnt. Da ist ja sicherlich irgendwie das Startgeld für das einzelne T100-Rennen sowie Bonuszahlung oder so dran. Das wahrscheinlich nicht gerade Peanuts sind, auch nicht für sie. Und da ist es einfach echt beeindruckend, wie da die Strategie und der Fokus von ihr auf die großen Ziele liegt. Ihr Kona-Debüt wird, weiß ich nicht, ob es dadurch realistischer wird, aber auf jeden Fall vielleicht mit einer größeren Frische in Richtung des kommenden Jahres geht. Also, ja, sie steuert sich selber, ist weniger steuerbar. Stop. Naja, ist ja so, muss man ja so festhalten. Ja, auf jeden Fall Taylor Nipp damit nicht am Start.
So ist es. Also, wir machen Deckel drauf.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Wir sehen uns.